Liebe Geschwister, wir wollen uns heute Morgen intensiv beschäftigen mit dem Geheimnis der Auferstehung. Ich möchte dazu erst einmal ein paar Verse lesen aus dem Schöpfungsbericht 1. Mose 1. Einmal Vers 11 und 12. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht tragen, ihrer Art gemäß. Wir haben also hier und in den folgenden Stellen eine ganz präzise Art Abgrenzung, die nicht überschritten wird, auch wenn die Evolutionstheorie dieses behauptet. Und wir haben innerhalb dieser Artgrenzen eine artdifferenzierte Fruchtbarkeit, die nur auf diese Art beschränkt ist. Und die Erde, Vers 12, brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, seiner Art gemäß. Und Bäume, die Frucht tragen, in welcher ihr Same ist, ihrer Art gemäß. Immer wieder, neunmal heißt es in diesem ersten Kapitel, dass ihrer Art gemäß Frucht gebracht wird. Und wir denken hier auch an die artgemäße Frucht des Heiligen Geistes, die ja auch eine neunfache Frucht ist, aber auf einer wesentlich höheren Ebene. Dann Vers 20 und 21. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen und Gevögel fliege über der Erde angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebende Wesen, wovon die Wasser wimmeln, ihrer Art gemäß. Und dann Vers 24 und 25, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen ihrer Art gemäß, Vieh und Gewürm und Getier der Erde ihrer Art gemäß oder seiner Art entsprechend. Und es ward also, und Gott machte das Getier der Erde seiner Art entsprechend und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Wir werden auf dieses Gesetz der Artabgrenzung und der artdifferenzierten Fruchtbarkeit noch einmal zurückkommen. Denn in dem Text, den wir jetzt aus 1. Korinther 15 ab Vers 35 betrachten wollen, kommt uns Paulus entgegen. Gleichsam als ein vom Geist Gottes geleiteter Botaniker, Zoologe, Astronom, ja sogar Metaphysiker, der in das Unsichtbare hineinschaut. Und es sind durchaus wissenschaftliche Züge und Aussagen mit aller einfachsten Worten, die die Tiefen auch der wissenschaftlichen Erforschung der Arten durchaus erfassen und ergreifen. Ich möchte zunächst einmal Vers 35 lesen. Es wird aber jemand sagen, nämlich im Hinblick auf die von uns geglaubte Auferstehung der Toten, wie werden die Toten auferweckt? Und die zweite Frage, mit was für einem Leibe kommen sie wieder? Das sind scheinbar wissenschaftliche Einwände. Die Frage, wie nach der Methode? Wie soll dieses geschehen? Und die andere Frage, was soll das denn für ein Leib sein, der bei der Auferstehung wieder entstehen wird? Das sind Einwände, die der Apostel Paulus durchaus ernst nimmt. Die Fragen sind natürlich einleuchtend. Wenn es einmal heißt im Johannesevangelium, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und werden aus ihren Grüften hervorgehen, dann denken wir immer an Hesekiel 37, wo die Totengebeine in der Wüste zusammenfahren, die Knochen wieder in ihre Gelenkpfannen einrasten, wie dann Muskelmaterial über diese Gebeine wächst und wie dann schließlich und endlich der Geist des Odem aus der Höhe diese Gebeine wiedererweckt. Und wir dürfen das auch wörtlich prophetisch nehmen im Blick auf die 600.000 Männer, die in der Wüste dahin gestorben sind, mit ihren Familien während des 40-jährigen Wüstenzuges. Aber ganz so einfach dürfen wir es uns eben doch nicht machen. Denken wir doch an die Toten im Meer, von denen kein Molekül und kein Atom mehr übrig ist, beziehungsweise sie sind längst in anderen Lebewesen aufgegangen. Oder denken wir an die, die in den KZs vergast und verbrannt worden sind? Wo ist denn da das Material, an das Gott anknüpfen sollte? Die Frage ist auch für uns, ist es denn die alte Materie, die bei uns wieder auferweckt werden soll, so wie bei dem Christus nach 3 Tagen? Oder wie es in Matthäus 28 berichtet wird, dass beim Tode des Herrn Jesus alttestamentliche Heilige auferstanden sind und in ihren Totengrüften blieben bis zu seiner Auferstehung, dann hervorgingen und vielen in Jerusalem erschienen und schließlich und endlich in der Wolke der Zeugen mit dem Herrn gen Himmel gefahren sind. Die andere Linie, und ich gestehe Ihnen ganz offen, dass ich beide Linien nicht völlig zur Deckungsgleichheit bringen kann, das ist die Aussage in 2. Korinther 5, dass wenn unser Zelthaus abgebrochen wird, das heißt, unser Leib, den wir jetzt besitzen, der Leib der Sünde und des Todes, dass wir dann bereits in den Himmeln ein ewiges Eukaterion, ein Tempelhaus von Gott bereitgestellt haben, das uns erwartet. Aber das lassen wir einmal offen. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass auch für uns dienende Brüder bei Weitem nicht alle Fragen restlos gelöst sind. Ich glaube, da müssen wir dem Herrn auch noch eine Chance geben, wenn wir bei ihm sind und wenn wir ihn erkennen, wie er ist, dass er uns dann in die absolute Gotteswahrheit einführt. Aber ich wollte Ihnen nur ein Verständnis erwecken für die beiden Fragen derer, die in der Korinthergemeinde gewisse Zweifel hatten hinsichtlich der Auferstehung der Toten. Wie werden die Toten auferweckt? Wie soll das denn zugehen? Und mit was für einem Leibe kommen sie wieder? Und da gibt der Apostel Paulus zunächst eine Antwort, die ist scheinbar sehr grob. Er sagt, du Unbesonnener, du Tor, du Gedankenloser. Und dann knüpft er an das Geheimnis der botanischen Entwicklung in der Pflanzenwelt. Was du sähst, wird nicht lebendig gemacht, wenn es nicht zuvor hinweg stirbt. Und was du sähst nicht den Leib, das heißt die Endgestalt der Pflanze. Soma ist hier der Pflanzenleib. Erstaunlicherweise wird also auch von den Pflanzen in ihrer perfekten Ausbildung als von einem Leibe, von einem Soma geredet. Was du sähst nicht den Leib, die Endgestalt, der da werden soll, sondern ein nacktes Samenkorn, beispielsweise von Weizen oder von einem der anderen Gewächse oder Samen. Gott aber gibt ihm einen Leib, eine Endgestalt, wie er es gewollt hat, und zwar einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Da haben wir wieder die Begrenzung der Arten und innerhalb dieser Artgrenzen eine artdifferenzierte Fruchtbarkeit, Es gibt innerhalb dieser Artgrenzen gewisse Mutationen, gewisse Veränderungen. Aber es gibt niemals eine Art Überschreitung, die Bestand hat. Alle Artüberschreitungen gehen zugrunde, sind nicht lebensfähig. Damit ist schon von 1. Mose 1 aus die sogenannte Evolutionstheologie oder die Evolutionshypothese erledigt. Ich möchte Ihnen sagen, dazu braucht man übrigens einen ganz großen Glauben, um das zu akzeptieren. Es gibt ein feines Buch von Professor Juncker von der Gesellschaft Wort und Wissen über die Bergpflanzen. Und wir sind ja Freunde der Bergpflanzen. Meine Frau lernt ihren Namen auswendig und ich fotografiere sie. Und inzwischen haben wir schon viele, viele Hunderte. Und es sind nur etwa 2 oder 3, die wir noch nicht haben, weil wir in den Felsen so nicht herumklettern können. Und da weist er nach, dass nach den letzten Eiszeiten die Bergpflanzen fast allesamt aus den asiatischen Steppen in die Hochgebirge eingewandert sind, durch Samenflug und durch Samentransport über Vogelkot und dergleichen. Und dass diese Pflanzen sich dann an das Leben im Hochgebirge angepasst haben. Dass aber ein Edelweiß oder ein Schweizer Mannsschild oder ein Gletscherhahnenfuß dasselbe geblieben ist, was er schon vorher war. Nur haben sie gewisse Techniken entwickelt, wie sie auf dieser Höhe bei einer starken Ultraviolettstrahlung, bei starkem Frost und bei wenig Wasser oder nur Tau überleben können. So gibt es also Bergpflanzen wie den Schweizer Mannsschild, der seine Wurzeln 3 bis 4 Meter in das Gestein hineintreibt. Oder das Edelweiß hat eine ganz dichte Behaarung entwickelt, damit möglichst wenig Verdunstung erfolgt. Das sind Dinge, die hatten Sie in den Steppen nicht. Und wenn Sie ein Edelweiß in Ihrem Garten anpflanzen, werden Sie auf einmal merken, da ist nichts mehr. Da schwindet die Behaarung und dann werden Sie so lang, statt so klein zu bleiben. Da ist das Edelweiß nicht zu Hause. Oder es gibt eine Pflanze, bei der man nachgewiesen hat, das ist der Gletscherhahnenfuß, der bis zu einer Höhe von 4000 Metern existieren kann, dass er eine Art Frostschutzmittel in seinem Saft hat, damit er überhaupt überleben kann. Das sind die Anpassungen innerhalb der Artgrenzen. Nun Vers 38 noch einmal. Gott aber gibt ihm einen Leib, eine Endgestalt, wie er es gewollt hat, und zwar einem jeden, der Samen seinen eigenen Leib, seine eigene Gestalt, seine eigene Ausformung. Da möchte ich Ihnen einmal eine Frage stellen. Wie kommt es denn, dass aus einem Salatsamen kein Kastanienbaum hervorwächst? Ja, das klingt lächerlich, aber wenn hier ein Erdbiologe, ein Wissenschaftler säße, der würde kräftig nicken. Wie kommt es denn, dass aus einem Lindensamen kein Elefant entsteht? Oder aus dem Petersiliensamen kein Weißkraut? Alle Pflanzen, die es gibt, und ja sogar alle Tiere und Menschen haben ein und dieselbe Erbsubstanz. Die sogenannte DNS, Desoxyribonukleinsäure, das müssen Sie sich merken. Nur, dass dort die Atome und Moleküle jeweils bei einer jeden Art ein wenig anders angeordnet sind. Das ist das Geheimnis. Paulus sagt, du Unbesonnener, du Gedankenloser. Wenn man sich nämlich wirklich Gedanken machen würde über das Geheimnis der Schöpfung, dann könnte man schon zu Lösungen kommen, auch im Blick auf die Auferstehung. So sagt es da der Apostel Paulus. Und so lesen wir auch in Römer 1, Vers 19 bis 21, so wie es eigentlich nach dem Grundtext heißen müsste, denn das Erkennbare Gottes ist offenbar unter ihnen, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unanschaubare an ihm wird seit der Weltschöpfung an seinen Werken, wenn es recht bedacht wird, wahrgenommen. Wenn es recht bedacht wird, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, damit sie ohne Entschuldigung seien. Und es gibt eine ganze Reihe Wissenschaftler, wie zum Beispiel den Nobelpreisträger Max Planck, die es recht bedacht haben und die dann gesagt haben, hinter allem, was da lebt, hinter allem, was es gibt im gesamten Weltenall, steht eine große geistige Kraft, die ich nur mit einem Wort benennen kann, wie es die alten Völker immer schon getan haben. Gott. Das hat Max Planck gesagt. Und so sind die naturgesetzlichen Grundgesetze ein Schattenriss des Ewigen. Und die Leiblichkeit der Pflanze ist ein Schattenriss der Geistleiblichkeit, die wir einmal tragen werden in der Auferstehung. Nun, was ist es denn eigentlich, das die Pflanzengestalt hervorruft? Der Same, sagt Paulus, und so sagt es auch Jesus, er stirbt in der Erde. Wieso kann dann aus ihm eine Pflanze entstehen? Was ist die Brücke zwischen dem ersterbenden Samen und der pflanzlichen Gestalt? Oder zwischen dem Samen der Tiere und der Menschen und dem, was dann im embryonalen Dasein entsteht? Wo ist die Brücke? Das sagen manche, im Samen ist die Pflanze im Miniaturmaßstab schon enthalten. Das stimmt überhaupt nicht. Im Samen ist lediglich diese merkwürdige Erbsubstanz, von der ich gerade geredet habe, die über den Keim hinübergetragen wird und die dann schließlich zur Entstehung der Pflanze und des Tieres und des Menschen beiträgt. Der Keim ist die Brücke zwischen dem Samen und der Pflanze. Nun möchte ich Ihnen einmal etwas aus dem Fundament, dem Organ der christlichen Techniker, vorlesen. Ist ein bisschen schwierig, ich werde es kurz halten und Sie dürfen währenddessen ein wenig abschalten. Sie brauchen nicht zuzuhören. Ein Blick in die Biologie bzw. in die Biochemie zeigt uns, dass heute nach wie vor uneingeschränkt das uralte Naturgesetz gilt, alles Leben aus dem Leben. Das Weizenkorn ist ein Zeichen dafür, dass eine lebende Weizenpflanze ihr Leben weitergibt. Das Korn ist nicht Selbstzweck, sondern es soll in die Erde gelegt werden, um zu einer neuen Pflanze heranzuwachsen. Bedenken Sie einmal, was für ein Unterschied besteht auch rein visuell zwischen einer Kastanie, die uns auf dem Kopf fällt, und dem fertigen Kastanienbaum. Da können wir kaum noch eine Ähnlichkeit feststellen, nicht wahr? Und Paulus sagt, so wird einmal der gewaltige Unterschied sein zwischen unserem irdischen Leib, den wir jetzt tragen, zwischen dem Zelthaus und dem Geistesleib, in der Gleichheit Christi. Das Korn ist nicht Selbstzweck, sondern es soll in die Erde gelegt werden, um zu einer neuen Pflanze heranzuwachsen. Das Weizenkorn enthält Keimkraft, verborgenes Leben. Es bewahrt das Leben in sich, ohne es nach außen hin zu zeigen. Ein Weizenkorn enthält anteilig die Erbanlagen seiner Elterngeneration und natürlich auch sämtliche Anlagen der neuen Generation. Was bedeutet das? In dem Weizenkorn ist ein Bauplan vorhanden. Als genetischer Code, sagt der Wissenschaftler. und zwar in Form der Desoxyribonukleinsäure DNS. Er hält verschlüsselt alle Informationen für den Aufbau der neuen Pflanze. Und das ist auch beim Tier und beim Menschen so. Das ist ein großes Wunder. Nun kommt ein feines Beispiel. Ingenieure kennen Pläne und Zeichnungen und die üblichen Zeichen und Symbole. In einem Plan sind außerdem die Größenordnungen beispielsweise eines Hauses angegeben, entsprechend einem bestimmten Maßstab. Der Fachmann weiß, die einzelnen Symbole zu deuten. In dem Weizenkorn ist aber nicht nur ein Plan in Form einer verschlüsselten Zeichnung, in Form eines Code enthalten, sondern dieser Plan wird automatisch von selber verwirklicht. Ein Architekt kann lange warten, bis aus seiner Zeichnung schließlich von selbst ein Haus entsteht. Von selbst wird es nie werden, sondern er braucht eine Gruppe von Handwerkern, die erstens seinen Plan lesen können und die auf dem Dach bohren, und zweitens Material einkaufen und die Baustoffe dann zu einem Haus zusammensetzen. Der Bauplan des Weizenkorns entfaltet sich von selbst. Und es ist merkwürdigerweise auch noch ein verschlüsselter Plan. Keineswegs ist in dem Weizenkorn schon eine fertige Pflanze verborgen mit einem Verkleinerungsmaßstab. Das gesamte Erdgut ist nur verschlüsselt in dieser merkwürdigen chemischen Substanz, die in den letzten Jahren in der Molekularbiologie zu hochinteressanten Entdeckungen und Erkenntnissen geführt hat. Also die sogenannte Doppelhelix, jene Spirale, die einem Reißverschluss ähnelt, einer Reißverschlusskette von Atomen. Ich habe mich immer mit großem Interesse diesen Dingen gewidmet in den wissenschaftlichen Publikationen, weil sie ja aus der Schöpfung Gottes stammen. So, das Erbgut, das wie eine Matrize vorgegeben ist, kann beliebig oft wiederholt werden, redupliziert werden. Es kann unverändert weitergegeben werden. Das geht theoretisch bis ins Unendliche. Aus wie vielen Zellen besteht beispielsweise unser Körper? Nun, das kann ich Ihnen sagen, aus 50 Billionen Zellen. 50 Billionen Zellen. Und wie oft müssen die alten Zellen abgebaut und neu aufgebaut werden, sodass ich heute sagen kann, keine einzige Zelle, die ich hatte, in einem Alter von 17 Jahren, ist heute noch vorhanden. Wo bleibt dann die Identität meiner Persönlichkeit und mein Gedächtnis? Müsste alles verschwunden sein. Ist dadurch erhalten, dass die Gehirnzellen nicht erneuert werden, sondern lebenslang bleiben und dass in den Engrammen unseres Gehirns unsere ganze Persönlichkeit, unser ganzes Erleben, unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgespeichert sind. Und das bewirkt die Identität unserer Persönlichkeit bis hinüber in die Ewigkeit, denn wir sind ja nur ein Embryo der Ewigkeit. Hier ein Embryo, drüben fertig ausgestaltet, wo alles ausgeformt wird, bei Glaubenden in der Gleichheit Christi, was sie gewesen sind, und doch werden sie sich unterscheiden wie Stern von Stern an Herrlichkeit. Auch unsere Persönlichkeit bleibt bewahrt. Und dann ist es so, wenn wir dann älter werden, da wird zwar auch wieder dieselbe genetische Matrize verwendet, aber es treten immer mehr Druckfehler auf, wie bei einer alten Schreibmaschine. Und das ruft dann den Alterungsprozess und schließlich auch den Tod herbei. Nun haben Sie also doch zugehört. Der Herr Jesus knüpft an dieses Beispiel an, wenn er in Johannes 12 sagt, Amen, Amen, ich sage euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Er redet von sich selbst. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das heißt, wer sein irdisches Leben vernachlässigt. Hassen ist hier in einem anderen Sinne gebraucht. Das gilt auch für uns, was der Herr Jesus hier gesagt hat, denn in Römer 6,5 heißt es, denn wenn wir mit ihm zusammengepflanzt sind in der Gleichheit seines Todes, als das sterbendes Weizenkorn, so werden wir es auch in seiner Auferstehung sein, werden also an seinem Fruchtbringen und an seinem ewigen Leben Anteil nehmen. Nebenbei gesagt, das sage ich für die Freunde biblischer Zahlensymbolik, hat der Ausdruck das Weizenkorn den Zahlwert 2220. 222 ist ja der Zahlwert des Erstlings, und auch der Name Jesus hat den Zahlwert 4 mal 222. Also eine Fülle der Erstlingsfrucht, die durch das Weizenkorn Jesus hervorgerufen wird. Gut, nun lassen wir das einmal. Also die Brücke zwischen dem ersterbenden Samen und der kommenden Pflanze, sagt Paulus, ist der Keim, der alle Informationen genetischer Art trägt, die dann schließlich zur fertigen Pflanze führen. Da möchte ich Ihnen die Frage stellen, was ist denn bei uns die Brücke? Die Brücke zwischen diesem Todesleib, der einmal ersterben soll und der zum Staube zurückkehren soll, und dem Auferstehungsleib in der Gleichheit und Herrlichkeit Christi. Da muss es doch auch eine Brücke geben. Da möchte ich einen Ausdruck gebrauchen, der mag Sie zunächst befremden. Es ist die Geistseele. Die Geistseele der Glaubenden. Nicht nur der Geist. Es ist einfach nicht wahr, wenn gesagt wird, dass bei unserem Tod die Seele auch mit in den Tod geht. Der Apostel Paulus sagt einmal in 1. Thessalonicher 5, dass wir bewahrt bleiben sollen bis zur Ankunft Christi, tadellos nach Geist, Seele und Leib. Ein ganz klares Gegenargument über das, was manche behaupten über den Tod der Seele. Die Geistseele. Und die Apostel Petrus und Jakobus belehren uns darüber, dass die Seele durch den Einfluss des Geistes und des Heiligen Geistes mit einbezogen werden soll in die Soteria, in die Heilung, Rettung und Heiligung durch den Geist Gottes. Indem sie sich dem Geiste unterordnet, wird unsere Seele geheilt und geheiligt und mitgerettet. Deshalb spricht Petrus einmal von der Rettung der Seele, die wir davon tragen sollen. In unserer Geistseele wird alles aufbewahrt, was es an persönlichen Merkmalen und Strukturen in unserem Leben gab, sonderlich die Baupläne, die der Heilige Geist in uns geschaffen hat und niedergelegt hat. Denn wir alle stehen ja in der Schule, in der Prägung, unter der Erziehung des Heiligen Geistes. Wir werden dem Bilde Christi, des Erstgeborenen, des Weizenkornes, gleichgestaltet. Und so wird das hinübergehen. Sehen Sie, wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Christi Rechenschaft ablegen werden müssen, und der Herr mit uns redet über vieles, was noch zu klären ist, und wir Auge in Auge dem Herrn gegenüberstehen, damit er uns ein letztes Mal reinige und wir in die Vollkommenheit eingehen werden, dann werden wir nicht sagen können, Herr, von wem redest du denn eigentlich? Sondern wir werden wissen, wer wir sind. Wir werden uns wiedererkennen und wir werden auch die anderen wiedererkennen. Das wird nicht wie vom Fließband gehen, dass dann alle Gläubigen in ihrem Auferstehungsleib vollkommen identisch sind, gleichsam wie Klone der Ewigkeit. Nein, so wird es nicht sein. Paulus wird das ja dann später noch sagen. Ich möchte Ihnen zu dieser Brücke zwischen unserer jetzigen Existenz und unserer ewigen Existenz noch ein alttestamentliches Beispiel geben. In 2. Korinther 5 spricht ja Paulus von unserem Todesleib als von unserem irdischen Zelthaus. Er war ja ein Zeltweber, er wusste, was er sagte, und er wusste auch, dass dieses Zelt schnell einmal abgebrochen werden wird. Und dann sagt er, wenn dieses Zelthaus abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott, einen Tempelbau, ein Euketerion in den Himmeln, das jetzt schon für uns bereitsteht. Das sind die vielen Wohnungen, von denen Jesus gesprochen hat. Nun, unser jetziges Zelthaus können wir vergleichen mit der Stiftshütte, das ja auch ein Zelt war. Da haben wir die Elemente des Vorhofs, die Trag- und Stützelemente, mit denen wir unser Knochengerüst vergleichen können. Da haben wir die Vorhänge und Teppiche der Stiftshütte, unser Fleisch und das hochbedeutsame Organ unserer Haut. Das ist nämlich ein Atmungsorgan. Sie brauchen nur einen Menschen lackieren, dann wird er ersticken. Und dann gehen wir in das Heiligtum, da haben wir den Leuchter, den unsere Augen wahrnehmen, da haben wir die Brote, die Schaubrote, die wir schmecken und essen können. Da haben wir den Weihrauchaltar, dessen Substanz wir riechen können. Das ist für unsere Seele, das sind die Schauorgane für unsere Seele und für unsere Sinne. Dann gehen wir noch weiter mit dem Hohenpriester in das Allerheiligste, den Sprachort oder wie Bader übersetzt, die Wortzelle. Dort ist alles dunkel. Da gibt es nur einen Kasten, den wir die Bundeslade nennen, in dem das Wort des alten Bundes lag, das Wort Gottes, deshalb die Wortzelle. Und über diesem Kasten erschien die Schechina Gottes, die Lichtes- und Herrlichkeitswolke. Und aus dieser Wolke heraus hat er Christus mit Moses gesprochen. Deshalb Sprachort. Und das symbolisiert unseren Geist, der vom Heiligen Geist erleuchtet wird und in dem das Wort der Wahrheit niedergelegt und verwurzelt wird. So, nun möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Was ist denn aus der Stiftshütte geworden, als der Tempel Salomos gebaut worden war? Es gibt lediglich Andeutungen, dass die Elemente der Stiftshütte in einigen Zellen des Tempels eingemottet worden sind, eingelagert. Nur ein einziges Element ist in den Tempel gekommen. Und gedenket bitte daran, der Tempel, ein Beispiel für unseren Auferstehungsleib. Das war die Bundeslade. Also unser Geist, unsere Geistseele mit allen persönlichen Strukturen und mit allen Bauplänen des Heiligen Geistes wird hinübergenommen aus dem Zelthaus, das abgebrochen wird, in den Tempel unserer ewigen Behausung, die wir von Gott haben. Ein wunderbares alttestamentliches Bild, das das Bild aus der Pflanzenwelt noch ergänzt. Vers 39. Und nun wird Paulus zum Zoologen. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein andersartiges ist das der Menschen. und ein andersartiges das Fleisch des Viehes und ein andersartiges das der Vögel und ein andersartiges Fleisch das der Fische. Da werden Sie sagen, ist denn Paulus ein Gourmet geworden, der in einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel das Fleisch der Lebewesen gekostet hat? Ja, da gibt es wirklich Unterschiede. Da wird man schmecken, ob man ein Tier isst, also meinetwegen Schweinefleisch, oder ob man ein Rebhuhn kostet, oder ob man Fisch isst. Aber das meint Paulus letzten Endes nicht. Natürlich gibt es gewisse Übereinstimmungen auch zwischen dem Menschen und der Tierwelt, wenn wir die Dinge rein wissenschaftlich betrachten oder, um mit dem Prediger Salomo zu sprechen, unter der Sonne, müssen wir sagen, es gibt keinen Vorzug des Menschen vor dem Tiere. In gewisser Weise ist der Mensch zoologisch gesehen den höheren Säugetieren gleich. Auch wir haben Hunger wie die Tiere und Durst. Wir wollen unser Dasein bewältigen und führen einen Kampf um unser Leben, um unser Dasein. Einen Überlebenskampf. Auch die Sexualität ist uns wie den Tieren gegeben zum Fortbestand unserer Art. Ja, wir haben sogar mit den höheren Säugetieren dasselbe Skelett gemeinsam und dieselben inneren Organe. Was nicht beweist, dass wir von ihnen abstammen. Das wäre derselbe Trugschluss, wie wenn man sagen würde, ein ganz moderner Mercedes oder BMW stammt ab von dem Opel P4, den es in den Jahren 1920 bis 25 gegeben hat. Nein, es ist nur dasselbe Bauprinzip, das die Autobauer immer wieder verfeinert und verwendet haben. So wie der heilige Gott dasselbe Bauprinzip verwendet hat bei der Entstehung, bei der Erschaffung der Arten. Aber es ist wahr, auch wissenschaftlich wahr, nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch. Versuchen Sie einmal, Organe zu übertragen von einem Schwein auf den Menschen. Viele Nierenkranke würden darauf warten. Aber unser Organismus stößt alles ab, was fremdes Eiweiß ist. Kein Organ eines Tieres würde in unserem Körper weiter existieren können. Unser Immunsystem würde es sofort abstoßen. Und das gilt sogar, wenn wir das Organ eines anderen Menschen empfangen. Da muss man dann das Immunsystem gewaltsam niederknüppeln, damit es dieses fremde Eiweiß nicht abstößt. Also wirklich große Unterschiede zwischen den Tieren untereinander und zwischen den Tieren und den Menschen. Es ist gewaltig, was für eine Gestaltenfülle und Artenfülle Paulus hier vor Augen hat. Und wie das Wort Gottes übereinstimmt, auch mit den gesicherten Ergebnissen der modernen Wissenschaft. Ich möchte Ihnen noch einmal ein Beispiel geben, auch Zahlen symbolischer Art. Da gibt es im Hebräischen das Wort Haherayon, die Schwangerschaft, hat den Zahlwert 276 und das sind die Tage einer normalen Schwangerschaft. Jeder hebräische Buchstabe ist ja eine Zahl und das kann man addieren. Wenn man das jetzt auflöst, die Zahl 276 ergibt sich 6 mal 46. 6 die Zahl des Menschen, 46 die Zahl seiner menschlichen Chromosomen, Erbanlagen, die kein anderes Tier hat. Jede Art hat eine andere Chromosomenzahl, die für die Artabgrenzung sorgt. Man kann es noch anders auflösen, nämlich 6 mal 2 mal 23. 2 Menschen, 2 mal 6, mit je 23 Chromosomen, 23 der Frau, 23 des Mannes bei der Zeugung. Und deshalb hat das Wort Adam im Neuen Testament den Zahlwert 46, Zahl seiner Chromosomen. Man kann es noch anders auflösen, 12 mal 23, das ist dann die Zeugung Israels am Ende der Tage aus dem Geist heraus. Nur eines von vielen Beispielen, wie ins Tiefste und ins Letzte hinein Gottes Wort geheiligt und durchdrungen ist von seinem Geist. Und nun geht Paulus, weil es ihm immer noch nicht reicht, die ungeheure Gestaltenfülle der Schöpfung darzulegen, noch einen Schritt weiter in die unsichtbare Welt hinein. Vers 40. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Von den irdischen Leibern haben wir gerade gesprochen. Die Leiber der Pflanzen und der Tiere und der Menschen. Die himmlischen Leiber, das sind die Leiber der Engelwesen, der Fürstentümer und Gewaltigen, die in anderen unsichtbaren Dimensionen leben und die uns an Intelligenz weit überlegen sind und die auch andersartige Leiber haben als wir in unserem Leib aus Fleisch und Blut. Es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber eine andersartige ist die Herrlichkeit, die Doxa, die Lichtkraft der himmlischen, eine andersartige, die der irdischen Leiber. Wohlbemerkt, Paulus billigt hier auch unserem irdischen Leib eine Doxa, eine Herrlichkeit zu. Die eine Seite ist Leib der Sünde und des Todes, die andere Seite ist, dass dieser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein könnte, dass er auch eine Herrlichkeit besitzt. Nun, da wollen wir einmal kurz hineinschauen in diese himmlischen Leiber, in die Engelwelt und wenigstens ein Beispiel heranziehen aus Daniel 10, Vers 4 bis 11. Nebenbei gesagt, von diesen himmlischen Leiber der Fürstentümer und Gewaltigen verwendet die Heilige Schrift, und zwar Judas 6, auch das griechische Wort Euketerion, das heißt Geistleiblichkeit. Geistleiblichkeit. Und er sagt dort, dass gewisse Engel ihr Euketerion, ihre Geistleiblichkeit verlassen haben in der Urzeit und zu Menschentöchtern eingingen und dass ihnen dann Medien geboren worden sind auf dieser Erde, die Giganten der Urzeit. Aber nun Daniel 10, ab Vers 4. Und am 24. Tage des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel, der Tigris. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Lenden waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Chrysolith. Er hat also einen Edelsteinleib. Und sein Angesicht wie das Aussehen des Blitzes, und seine Augen wie Feuerfackeln, und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von leuchtendem Erze. Und die Stimme seiner Worte war wie die Stimme einer großen Menge. Ich werde hier erinnert an die Erscheinung Jesu Christi nach Offenbarung 1. Und ich, Daniel, allein sah das Gesicht, die Männer aber, welche bei mir waren, sahen das Gesicht nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, und sie flohen und verbargen sich. Und ich blieb allein übrig und sah dieses große Gesicht, und es blieb keine Kraft in mir, und meine Gesichtsfarbe verwandelte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Ja, meinen Sie, da wären dann die kleinen Säuglinge mit Flügeln noch haltbar, die die Maler des Mittelalters uns als Engel suggerieren wollten? Und ich hörte die Stimme seiner Worte, und als ich die Stimme seiner Worte hörte, sank ich betäubt auf mein Angesicht, mit meinem Angesicht bis hin zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und machte, dass ich auf meine Knie und Hände wieder emporwankte. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann. Dieser Prophet Gottes ist also sogar in der lichten Engelwelt ein vielgeliebter, ein Lehrer Israels und ein Stern, der da leuchtet. Ja, es ist wahr, es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber eine andersartige ist die Herrlichkeit, die Doxa, die Lichtkraft, die Strahlkraft der himmlischen, eine andersartige die der irdischen. Und nun geht Paulus hinein in die Astronomie. Die Väter Israels, die haben ja gerne zum Sternenhimmel emporgeschaut. Ein Hiob, der den Orion erwähnt und das Siebengestirn und andere Sterne. Ein Abraham, der die Sterne zählen sollte und dabei nicht zu Rande kam, so dass Gott ihm sagte, die Nachkommen, die aus dir hervorgehen werden, werden sein wie die Sterne des Himmels an Zahl. Ein David, der in der Wüste Juda zum Universum hinaufschaute, und der die Geringfügigkeit des Sohnes Adams erkannte, wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Sterne, die du geschaffen hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder wir denken an Psalm 19, Vers 1, wo es heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Paulus sagt in Vers 41, eine andersartige ist die Herrlichkeit, die Leuchtkraft der Sonne. Eine andersartige, die Herrlichkeit, die Leuchtkraft des Mondes. Der Mond hat ja nur eine geliehene Leuchtkraft. Er wird von der Sonne angestrahlt und spiegelt die Helligkeit der Sonne im Grunde wider. Er hat keine eigene Leuchtkraft. Es ist geliehene Herrlichkeit, geliehene Doxa. Und eine andersartige ist die Herrlichkeit der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit oder an Leuchtkraft. Da ist Paulus weit voraus seiner Zeit. In unserer Zeit können die Astronomen ja die Leuchtkraft der einzelnen Sterne ganz präzise messen. Ja, das Wort Gottes ist überragend. Nun, wenn wir an die Sonne denken, dann kann ich es verstehen, dass die alten Völker die Sonne als Gott anbeteten. Von allem Götzendienst ist mir der noch am verständlichsten. Ich habe einmal einen Kulturfilm gesehen, da standen die Indianer, ein bestimmter Indianerstamm des Urwaldes, am Rande des Urwaldes in der Dunkelheit, in absoluter Stille, anders als wir vor den Versammlungen, weil sie schweigend das Aufgehen der Sonne erwarteten und als dann der Sonnenball auftauchte, die Epiphanie der Sonne geschah, da rührten sie ihre Trommeln und es erhob sich ein geheimnisvoller Gesang, eine Art Anbetung, hat mich schon tief bewegt. Die Sonne in ihrer Leuchtkraft. Was für eine Gestaltenfülle, auch im Weltenall. Da dürfen wir aber auch an die prophetisch-symbolische Seite denken. Die Sonne ist in der Heiligen Schrift, in vielen Zusammenhängen und in ungezählten Liedern der Christenheit, ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus, für seine Strahlkraft und Herrlichkeit. Für das Licht, das er gibt, für die Wärme, die er verbreitet, für das Wachstum, das er verleiht, für die Heilung und für die Bewegung, die er in Gang setzt, weit mehr als dies die Sonne tut. Und der Mond, ist ein Bild für den Gegenspieler, der auch noch eine gewisse Herrlichkeit hat, aber nur eine geliehene Herrlichkeit. Wenn Gott sie ihm entziehen würde, würde er sofort ihm nichts vergehen. Sein Geheimnis des Heilsplanes Gottes, dass er noch weiter bestehen darf mit seinen Mächten. Gott sei Dank steht hier, eine andersartige ist die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes. Ja, die Herrlichkeit Jesu Christi übertrifft die Herrlichkeit aller Würdenträger in der gesamten himmlischen Welt. Da möchte ich gerne umdichten. Schön leucht die Sonne, schöner leucht der Monde. Da möchte ich sagen, schön leucht der Monde und schöner leucht die Sonne. Und die Sternlein allzumal, Jesus leucht schöner, Jesus leucht reiner als alle Engel im Himmelssaal, die prophetisch-symbolisch durch Sterne dargestellt werden, so wie auch die Lehrer der Gemeinde. Und deshalb trägt das Sonnenweib in Offenbarung 12, das erneuerte Israel, das orthodoxe Israel am Ende der Tage, einen Kranz aus 12 Sternen. Sie ist begleitet mit der Sonne und der Mond liegt unter ihren Füßen. Und sie gebärt dann den männlichen Sohn, die Erstlinge aus Israel. Römer 16, 20. Verzweifelt nicht, habt einen großen Atem. In Kürze wird der Gott des Friedens den Satan unter eure Füße zertreten. Das ist auch eine persönliche Verheißung, die der lebendige Gott uns gibt. Ja, es ist wahr, eine andersartige ist die Leuchtkraft der Sonne, eine andersartige die Herrlichkeit des Mondes, eine andersartige die Herrlichkeit der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Doxa, an Herrlichkeit, an Leuchtkraft, an Licht, an Ausstrahlung. Da werden Sie sagen, ja Paulus, wann kommst du denn zu Ende? Oder Sie werden zu mir sagen, Herr Redner, wann kommen Sie denn endlich zum Punkt? Und jetzt zieht Paulus einen Strich. Und er addiert das, was er bisher gesagt hat, alles zusammen. Und sagt also, in dieser Gestaltenfülle und Ausformung ist auch die Auferstehung der Toten. Ich habe schon darauf hingewiesen, wir alle werden denselben Leib tragen in der Gleichheit des Leibes der Herrlichkeit Jesu Christi. Und das Wort Gottes sagt es uns, mit welcher Kraft er unseren Leib der Niedrigkeit in die Gleichheit und Schönheit und Herrlichkeit seines Auferstehungsleibes verwandeln wird. Mit der Kraft, die ihm gegeben ist, sich das ganze All unterzuordnen. Was ist das für eine gewaltige Kraft, die er dann einsetzen wird? Aber auch wenn wir alle Christus gleich sein werden, werden wir doch nicht uniform sein, nicht völlig identisch, sondern es wird eine Lichtesunterscheidung geben und Unterscheidung in Herrlichkeit und Strahlkraft, auch gemessen an den Aufgaben, die wir in zukünftigen Weltzeiten vom Herrn empfangen werden. Und ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass das, was wir hinübertragen als Embryos der Ewigkeit in unserer Geistseele, dass das dort drüben im Leibe der Herrlichkeit ausgeformt und verwirklicht wird. Eine unerhörte Gestaltenfülle. Ach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Christus in allen. Und doch verschieden wie Stern von Stern an Herrlichkeit. Und dann fährt er weiter fort. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Das Gesetz von Saat und Ernte. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer Leib, ein Leib, der von der Seele beherrscht und dominiert wird. Es wird auferweckt ein Soma Pneumatikos, ein Geistesleib, der vom Geiste durchdrungen wird. Wenn es einen seelischen Leib gibt, dann gibt es auch einen Geistesleib. Ach ja, wenn Sie einmal in Römer 8 hineinschauen, werden Sie sehen, dass da drei Gruppen seufzen. Einmal die gesamte Kreatur seufzt mit vorgerecktem Haupte jenem Tage entgegen, da auch sie mit allem Erschaffenen erhoben wird zu der Freiheit der Herrlichkeit, die einmal die Söhne tragen werden, wenn sie bei ihm sind. Und dann seufzen die Söhne, auch wir seufzen in uns selbst, erwartend die volle Verwirklichung der Sohnschaft, nämlich die Erlösung des Leibes, die noch nicht geschehen ist, trotz der Erneuerung unseres Geistes und der Heiligung der Seele. Auch Paulus hat in sich selbst geseufzt. Und dann seufzt noch jemand, das ist der Heilige Geist. Er möchte nämlich dasselbe Ziel in uns und mit uns und durch uns erreichen, wenn er in uns den Niedrigkeitsweg geht. Wir können ihn ja dämpfen, betrüben, ja sogar auslöschen. Er seufzt sogar in uns, wenn wir beten, und vertritt uns mit unaussprechbaren Seufzern vor dem Thron des Vaters und trägt unsere Gebete umgewandelt in einer gotteswürdigen Weise vor den Vater aller Vaterschaften. Und dann werden sie oft anders erhört, als wie wir sie eigentlich gemeint haben. Der Heilige Geist seufzt, warum? Was wird das einmal sein für den Heiligen Geist, wenn er nicht mehr wohnt in einem Leibe der Sünde und des Todes und der Niedrigkeit, sondern in jenem vollkommen erneuerten Auferstehungsleib, der dann ein vollkommenes, ihm völlig gehorsames Instrumentarium sein wird. Jenem Tage seufzt der Heilige Geist entgegen. Es wird gesät in Verwesung, in Unehre, in Schwachheit, und ein seelischer Leib, das geschaffen und gezeugt werden des Menschen, jenes Bastards zwischen Engel und Menschen. Zwischen Engel und Tier. Der Mensch nimmt ja eine Mittelstellung ein. Ich möchte Ihnen hierzu noch lesen aus Hiob 10, wo von dem Vorgang der Zeugung gesprochen wird, unter dem Kennzeichen der Unehre, der Schwachheit und der Verweslichkeit. Ab Vers 8. Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um, und du verschlingst mich. Gedenke doch, dass du wie Ton mich gestaltet hast, und zum Staube willst du mich zurückkehren lassen? Hast du mich nicht hingegossen wie Milch? Und wie Käse mich gerinnen lassen? Das ist der Vorgang der Zeugung. Wir haben hier einmal einen Film gesehen, den uns Bruder Meyer gezeigt hat, wo im Elektronenmikroskop gezeigt wird, was bei einer Zeugung geschieht. Und wie dort nach der Vereinigung zwischen dem Sperma und der Eizelle eine Zellexplosion geschieht. Du hast mich gerinnen lassen, sagt Hiob, die eigentlich zu einem ungeheuren Krebs führen müsste. Aber sie ist gesteuert durch die Erbsubstanz und durch den Geist des lebendigen Gottes. Und dann formen sich die drei Keimscheiben heraus. Dann differenzieren die sich in die Organe, die dann entstehen werden. Und deshalb heißt es dann in Hiob 10, 11, mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Leben und Huld hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrte meinen Geist. Ja, da kann man mit Psalm 139 sagen, du hast mich wunderbar gemacht. Deine Augen schauten meinen Golem. Was heißt denn nun das wieder? Als ich gemacht wurde im Dunklen, im Verborgenen der Erde, das heißt im Mutterleib. Der Golem ist das Zusammengerollte, und zwar nicht nur das Zusammengerollte des Embryos. In einer jeden Zelle und in einem jeden Zellkern ist unsere erdbiologische Substanz wie in einem zusammengerollten Zellfaden sichtbar. Möchte ich Sie fragen, durch welches Elektronenmikroskop hat denn David geschaut? Mein zusammengerolltes schauten deine Augen. Und dann wurden die Tage mir gewährt, in denen ich entstand, 276. Da wurde ich, mein Ego gebildet. Da hast du mir deinen Geist verliehen. Wunderbar bin ich gemacht. Ich kann es kaum erfassen. Und wenn Sie wissen, dass dieser Psalm eigentlich ein Christuspsalm ist, wie alle Vorsängerpsalmen, dann wird das Wunder noch größer. Er, der den Leib der Sünde und des Todes angezogen hat und in Fleisch und Blut der Brüder gekommen ist, der herübergetragen worden ist auf der Brücke des Heiligen Geistes als ewiger Sohn und der dann doch in dem Erbmaterial der Maria gezeugt wurde. Was war das für eine Erniedrigung? Und er sagt dennoch, wunderbar hast du mich gemacht, als ich geschaffen wurde. Ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, deinen Willen, o Gott, zu tun, einen Leib hast du mir bereitet. Auch er nahm teil an Verwesung, Unehre und Schwachheit und zog unseren seelischen Leib an. Wenn man das alles einmal bedenkt, dann ist man innerlich erschüttert von den Millionen und Abermillionen abgetriebener Menschlein. Bedenken Sie, dass es in Sacharja 12,1 heißt, in jenem Kapitel vom Endkampf um Jerusalem, es spricht Yahweh, der die Himmel ausspannt, das gewaltige Universum, und der die Erde gründet und dann ein drittes, und der des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Das ist der Anteil Gottes an der Entstehung des Menschen. Er bildet den Geist. So, nun will ich zum Schluss kommen. Ich möchte nur noch die kommenden vier Verse lesen. Darum steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam wurde zum lebendig machenden Geist. Aber das Geistgemäße war nicht zuerst, sondern das Seelische, danach erst das Geistige. Der erste Mensch ist aus Erde, aus Staub. Der zweite Mensch, das ist Jesus Christus, der letzte Adam und Weltvollender, ist aus Himmel. So heißt es wörtlich. Er ist nicht aus Staub, er ist aus Himmel. Übersetzt meistens aus dem Himmel. Wie der aus Staub ist, so sind auch die, welche aus Staub sind. Das sind wir alle, ohne Ausnahme. Und wie der Aufhimmlische, der über alle Himmel steht, so sind auch die Himmlischen. Und das sind alle, die wiedergeboren sind aus Gottes Geist und die an Jesus Christus, ihren Erlöser, von Herzen glauben. Adolf Heller hat in einem Gedicht gesagt, alle Keime seines Lebens hat uns Gott ins Herz gelegt, Gar nichts ist fortan vergebens, was es fühlt und liebt und trägt. Unser Leiden, unser Loben, unser ganzes tiefstes Sein ist beglückt zum Herrn erhoben, strömt in Christi Leben ein. Was im Glauben wir erfassen, weil es Gott uns selber gab, können wir nie wieder lassen, überdauert Tod und Grab. Unser Sterben führt ins Leben, unsere Not wirkt höchstes Heil, und was Gott im Sohn will geben, wird am Ende aller Teil. Amen.
So, vielen Dank für diesen aufschlussreichen, interessanten und tief unser Herzen gehenden Dienst heute Morgen. Manches Mal fragen wir uns, wie wird das dann in der Herrlichkeit sein? Und da ist mir immer Epheser 3, Vers 20 so wichtig. Über alles, mehr als wir erbitten und erdenken, der Mensch meint, er könnte viel denken, viel mehr als wir erdenken, vermag und wird Gott tun, überschwänglich. Herrlichkeit, Geistleiblichkeit, Vollendung, Herrlichkeit über den Himmeln, überhimmlisches, wird so gewaltig sein, dass Paulus sagen kann, das, was heute ist, ist nicht wert, geachtet zu werden der zukünftigen Herrlichkeit. So schwer das ist, das zu verstehen und zu leben, aber es ist einfach Verheißung und Wort Gottes. Und wir